Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer Ausgabe Bundesliga International, die selbstverständlich ganz im Zeichen der Champions League und der Euroleague steht. Jetzt geht's los, Leute.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Tach, schön, dass ihr da seid, heute im Studio, Etienne und ich, herzlich willkommen. Und wir haben natürlich an den digitalen Fernsehbildschirm heute Tobias Escher zugeschaltet, meine Damen und Herren.
Möchtest du ihn gerne noch machen?
Ja, ganz kurz, Jürgen von der Lippert angerufen, möchte sein Hemd zurück.
Sehr schön. Ja, ich hab Urlaub eigentlich.
Was? Ah ja, und natürlich Ralf Gunnar, ich freue mich sehr, Ralf, schön, dass du da bist.
Moin, hallo.
Moin, moin.
Guten Tag.
Leute, heute haben wir fast eine Stunde, um über Fußball zu sprechen. Natürlich über den internationalen Fußball. Bundesliga kann nicht über Bundesliga sprechen, aber wir können über die Champions League und auch ein bisschen über die Euroleague sprechen. Und wir fangen direkt mal an mit der Champions League, mit der Königsklasse.
Champions!
Und einfach mal so eine ganz persönliche Frage, die ich euch stellen möchte. Wie gefällt euch denn dieser neue Turniermodus? Also kein Hin- und Rückspiel mehr, keine elendigen Pausen dazwischen, sondern wirklich alle Mannschaften an einem Ort, in dem Fall Lissabon. Und zack, 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 ein Spiel nur, wird das Ganze durchgeklöppelt. Wie findet ihr das?
Also es hat auf jeden Fall Vorteile, nämlich, dass es schön viel Fußball in kurzer Zeit gibt. Das finde ich toll, dass man gerade so noch in Gedanken an die Rest, an die Partie von, wie heute auch, von gestern denkt. Und dann ist schon, aber das Finale steht schon vor der Tür, das finde ich schön. Aber es hat ein bisschen diesen Beigeschmack, dass es nicht so ganz hundertprozentig fair ist.
Was genau ist daran nicht fair?
Ja, dieses, also dadurch, früher bei zwei Spielen kannst du sagen, okay, wer sich in zwei Spielen, tschüss Tobi, wer sich in zwei Spielen durchsetzt, da kannst du dann sagen, okay, der hat es auch wirklich verdient. Bei einem Spiel ist halt der Faktor Glück oder so halt einfach noch mal ein bisschen größer, ne? Oder auch Tagesform. Das fehlt dann einfach so ein bisschen als Ausrede bei zwei Spielen. Und bei so einem Turnier wie Champions League, weiß ich nicht. Da will man ja wirklich, dass dann die beste Mannschaft weiterkommt und nicht eine Mannschaft, die vielleicht auch ein bisschen Glück hatte. Das ist der einzige Nachteil, der mir gerade einfällt.
Mhm. Wie seht ihr das?
Gegenfrage, ist das ein Nachteil?
Ist was ein Nachteil? Bitte ganze Sätze?
Ja, ist das, was für dich jetzt ein Nachteil ist, das wirklich ein Nachteil oder ist das eher so, es setzt sich vielleicht auch mal ein Underdog durch, weil er eben in einem Spiel mal das Glück hat, was er vielleicht dann auf eine Strecke von zwei Spielen nicht schaffen würde.
Ja, guter Punkt. Kann man vermutlich auch so sehen, ja. Das hat uns zum Beispiel in Lyon dann ins Halbfinale gebracht oder so.
Oder Leipzig.
Oder in Leipzig, ja. Mhm. Das hat deshalb Vor- und Nachteile,
wie gesagt. Ich finde, bin da noch nicht abschließend zu einer Meinung gekommen. aber natürlich die Chance, dass sich die qualitativ bessere Mannschaft in zwei Spielen durchsetzt, ist natürlich deutlich höher. Aber ich finde eben auch, die Champions League ist eh schon so ein elitärer Club. Und die wird immer elitärer. Und oftmals kommt mir so das Hinspiel immer schon so ein bisschen lame vor. Mhm. Ja, weil man immer denkt, okay, heute wird nichts entschieden. In den meisten Fällen. Und wenn was entschieden wird, dann wäre das auch in einem Spiel entschieden sozusagen. So, man muss eh immer aufs Rückspiel warten. Also das entwertet das Hinspiel irgendwie ein Stück weit.
Ja, stimmt.
Weil viele da auch so vorsichtig agieren. Ja, Tobias, du darfst mir nicht widersprechen.
Ja, wobei, das mit dem vorsichtig agieren ist ja eigentlich in diesem Format, müsste das noch viel stärker durchkommen. Weil, wenn du dir zum Beispiel WMs oder EMs guckst, sind ja an und für sich defensivere Turniere. Weil, wenn du ein Gegentor kriegst, dann bist du raus aus dem Turnier. Also so ist das dann häufig. Dass das jetzt so ein offensives Turnier ist, hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass einfach mit Paris und Bayern zwei Mannschaften dabei sind, die so offensiv spielen. Aber ansonsten würde ich halt schon behaupten, dass ein Turnier, das halt dieses Hin- und Rückspiel zu offensiv leitet, auch weil halt solche Dinge möglich sind, wie dieses Liverpool-Barca-Ding, dass die nach 3-0 hinten liegen und dann im Rückspiel alles nach vorne werfen müssen, um halt noch das 4-0 zu schaffen. Das geht natürlich verloren in diesem Format jetzt. Mhm. Wobei ich auch eine geile Abwechslung finde, auch weil wir dieses Jahr keine EM hatten. Also ich glaube, wenn man zweimal im Jahr hätte so ein Turnierformat, das wird sich abnutzen. Also wenn du jetzt im Mai Champions League Turnier hättest und dann im Juni WM, ich glaube, das würde sich ganz stark abnutzen. Aber so dieses ist jetzt einfach für mich ein guter EM-Ersatz, sagen wir es mal so.
Mhm. Bist du eigentlich gerade in der Tropfsteinhöhle oder was? Ist da irgendwie
so?
Nee, bei der Höhle, also das ist richtig Echo fast schon.
Ach so,
die Soundqualität war schon mal besser von dir per Videochat auch.
Er sitzt aber auch anders.
Ja, man
sieht das an seiner anders. Markierung da an der Wand.
Bist du sicher, dass du das richtige Mikrofon ausgewählt hast bei den Settings?
Ja, habe ich alles richtig ausgewählt.
Okay, cool. Mhm.
Ja, das ist halt Urlaub hier. Meine ganze Setup ist im Urlaub eigentlich noch. Weil dieses Turnier, ich habe auch nicht immer gerechnet, dass es so ankommt, dieses Turnier. Also, dass das jetzt so wirklich gut rauskommt.
Ja, das wirkte so ein bisschen wie, ach komm, jetzt lass uns das noch durchziehen, Leute. Wir wissen alle, eigentlich geht's nicht, aber komm, machen wir es halt in so einem Turnier. Und ich finde auch, dass es erstaunlich positiv funktioniert.
Was mich mal interessieren würde, haben alle Vereine, die jetzt sozusagen in diesem Turniermodus mitgemacht haben, waren die alle mehr oder weniger auf einem gleichen Stand, was Fitness und Form und so angeht? Weil das, finde ich, ist nach wie vor ein Problem, dass da nicht so hundertprozentig alles ausgeglichen ist. Wenn die eine Liga schon zu Ende ist, die andere noch voll im Saft steht, die anderen schon irgendwie zwei Wochen Sommerpause hatten, verfälscht einfach so ein bisschen die Competition.
Also wir haben natürlich... Achso, Tobi, mach du.
Das ist ja so ein Argument, was auch gebracht wird, warum die deutschen und französischen Teams so gut waren, weil sie eben vorher die Pause hatten und die Engländer und Italiener haben durchgespielt und auch die Spanier. Die hatten jetzt bis kurz vor dem Turnier durchgespielt und waren merklich müder. Was man jetzt aber auch dann andersrum sagen kann, dass in der Europa League mit Inter Mailand und Sevilla sich zwei Teams durchgesetzt haben, die zuletzt ein großes Programm hatten. Das ist genau andersrum als in der Champions League. Also kann man nicht endgültig sagen, ob diese Pause in den deutschen und französischen Teams der einzige Grund ist, warum sie jetzt alle im Halbfinale standen.
Also wir haben im Vorwege des Turniers natürlich auch bei The Zone, als wir diese Specials so zur Euroleague und Champions League gedreht haben, viel diskutiert, was ist besser, was ist Trainingssteuerung. Ich persönlich aus meiner Sicht als Aktiver und auch aus Trainersicht sage, die schlechteste Voraussetzung ist meiner Meinung nach, wenn du 5 Monate gar nicht gespielt hast. Dann bist du vielleicht körperlich auf einem ganz guten Zustand, aber dir fehlt der Wettbewerbsfußball. Also für mich waren die französischen Teams eigentlich im Nachteil. Jetzt kann man diskutieren. Deutschland hat Mitte Juli oder sowas, das ist den letzten Spieltag
gehabt. Nee, Anfang Juli war dann das Pokalfinale.
Anfang Juli war das Pokalfinale und die Italiener haben noch bis Anfang August sogar noch gespielt. Die haben am 3., glaube ich, ihr letztes Spiel gehabt, die Spanier eine Woche vorher. Hatten also so zwischen 10 und 12, 13, 14 Tagen, je nachdem, wann sie eingestiegen sind, jetzt in das Turnier Pause gehabt. Wo ich sage, so eine Zeitspanne zwischen 2 und 4 Wochen, das ist, weil 4 Wochen fast schon echt viel Pause ist, ist das Optimale. Das reicht, um dich körperlich zu regenerieren für so ein Turnier und entsprechend vorzubereiten. Ich glaube tatsächlich, rein fußballisch hatten die Franzosen die schlechteste Voraussetzung. Und da täuscht dann auch für mich nicht da lasse ich so diese 2 Pokalendspiele, die Paris gespielt hat, beziehungsweise das eine, das Lyon gespielt hat. Das ist eigentlich keine Vorbereitung auf so ein Champions League beziehungsweise Europa League Turnier, aber sie haben sicher ganz gut gemacht. Es ist halt wie so häufig, wer am Ende gewinnt, der hat es dann irgendwie richtig gemacht. Und nur eins doch, warum das so gut ankommt. Ich glaube, wenn wir nur 1-0 Ergebnisse gesehen hätten oder so, dann wäre die Resonanz nicht so positiv. Also es hat schon ein bisschen was damit zu tun, dass Mannschaften auch sehr offensiv an die Sache rangegangen sind.
Mhm. Auf jeden Fall bin ich bei euch. Also wenn die sich alle hinten reinstellen und versuchen, die Verlängerung zu erreichen und das Elfmeterschießen, klar, das ist natürlich lame. Aber trotzdem, ich fand das irgendwie tatsächlich auch erfrischend. Und es ist ja wirklich auch wie bei der EM oder WM, da gibt's halt auch nur ein Spiel und irgendwie wertet das dieses eine Spiel dann ja auch auf Punkt der Dramaturgie. Lass uns mal so ein bisschen den Weg nachzeichnen, den die Bayern ins Finale genommen haben. Der war nämlich gekennzeichnet von vielen Toren und eben kein 0-0-Spielen. Da haben wir die Spiele gegen Chelsea gehabt, die ja quasi unterbrochen wurden dann auch durch diese Corona-Pause. Das war sehr souverän. Und dann kam schon das Barca-Spiel. Und das war mit 8-2 ein Kuriosum, was viele auch an dieses 7-1 bei der Weltmeisterschaft erinnert haben, damals gegen Brasilien. Waren die Bayern besonders stark oder war Barcelona wirklich einfach nur erschreckend schlecht? Oder war es wahrscheinlich beides?
Kurzantwort von meiner Seite aus ist beides. Langantwort folgt dann gleich.
Das ist ja bei solchen Ergebnissen, muss es ja immer beides zusammenkommen, weil ansonsten geht das Spiel irgendwie 3-0 aus oder 1-3, aber nicht 8-2. Also da muss schon irgendwas Freakiges passieren. In dem Fall war es halt tatsächlich so, dass du eine Bayern-Mannschaft mit einer Mission hattest, Das war schon in der ersten Minute zu sehen, als der Anstoß war von Barca und plötzlich waren 5 Bayern-Spieler sofort um den Ball und haben einen Fehlpass provoziert. Da hast du schon gemerkt, die gehen heute mit einer Mission hier rein. Und Barca, die standen halt völlig neben sich. Und das ist halt alles, was jahrelang schiefgelaufen ist bei Barca, ist jetzt in einem Spiel quasi offengelegt worden.
Ja, obwohl es gab natürlich zwischendurch beim 1:1 haben wir eine Phase, da hat Barca Druck gemacht. Und das hat man, denke ich, jetzt, um mal ein bisschen vorwegzugreifen, auch gegen Lyon wieder gesehen, dass die Bayern in der Anfangsphase doch ziemlich geschwommen sind teilweise, viel zugelassen haben da hinten und auch ein bisschen Glück hatten, sodass dann vielleicht jetzt das 13:0 gegen Lyon, aber auch das 8:2 gegen Barca auch vielleicht so ein bisschen darüber hinwegtäuschen, dass auch die Bayern anfällig sind.
Also damit das gegen Barca, entschuldige Tobi, damit das gegen Barca hätte schief gehen können, hätte sich Bayern meiner Meinung nach schon sehr, 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 sehr dumm anstellen müssen. Also wer Barca seit dem Restart in der La Liga gesehen hat, hat erkannt, dass die Mannschaft sehr träge gespielt hat, dass die Mannschaft im Mittelfeld, und das war ja das, was Barcelona über Jahre ausgezeichnet hat. Natürlich Messi über allem, brauchen wir nicht diskutieren, aber die Präsenz oder die Dominanz im Mittelfeld, da können wir zurückgehen bis zu Xavi und Iniesta und danach halt, das hat das Busquets auch sehr, sehr gut gemacht. Aber Busquets in den letzten Wochen ganz weit weg von dem, was er ansatzweise leisten kann, das ganze Mittelfeld eigentlich mit großen Problemen. Und wenn man dann im Gegenzug sieht, wie sich das Mittelfeld bei den Bayern entwickelt hat, sowohl mit wie auch gegen den Ball, war das Ergebnis, und mit Ergebnis meine ich erstmal nur das Weiterkommen, für mich die logische Konsequenz. Ich habe es ja auch im Chat geschrieben. Mich persönlich hat es an die Phase 2013 erinnert, als die Bayern Barca wirklich sowohl im Hin- wie auch im Rückspiel dominiert und zerlegt haben. Mit 8 Toren hat natürlich keiner gerechnet. Ich glaube, das ist dann irgendwann nach dem 5., 6. auch völlige, jetzt ist uns auch alles egal gewesen.
Ja, aber nochmal zurück zu meiner Frage. Ich meine gar nicht unbedingt, dass Bayern das Spiel vielleicht verloren hätte oder so, sondern ich meine, dass sie eventuell gegen den stärkeren Gegner, und dann wäre es in dem Fall ja Paris, mehr ist ja nicht übrig, vielleicht Probleme kriegen könnten, weil sie eben, finde ich, nicht durchgängig so souverän waren, wie die beiden Ergebnisse das aussehen lassen. Weil, wie gesagt, auch gegen Lyon haben sie, bevor dann das 1:0 fiel und auch phasenweise noch danach, sehr viele Chancen zugelassen und hatten sie einfach auch Glück, dass Manuel Neuer gut drauf war und dass Lyon diese Chancen nicht nutzen konnte. Ja, und gegen Barcelona gab es das eben auch, diese Phase.
Ja, aber du darfst halt nicht den Fehler machen, halt das gegeneinander immer so aufzuwiegen, weil wenn eine Mannschaft gegen Chelsea 4 Tore schießt, gegen Barca 8 Tore und gegen Lyon wieder 3 Tore, dann ist das in gewisser Weise damit eingespeist, dass du defensive Probleme hast. Und das ist ja auch im gesamten Spielstil mit eingespeist, dass sie eben den Gegner sofort anlaufen mit 4 Mann am gegnerischen Strafraum, dass bei eigenem Ballbesitz die Außenverteidiger so ganz nach vorne schieben. Klar, dass dann, wenn das Pressing nicht greift, dass du dann riesige Lücken hast, gerade auf den Flügeln. Aber das nimmst du halt in Kauf, weil du dir sagst, okay, wenn wir den Ballgewinn holen, und den holen sie häufig, dann haben wir eine größere Chance. Und klar kann man jetzt wieder rechnen, wenn Lyon dann das Tor macht, dann geht es anders aus. Andererseits, die Bayern haben halt auch wieder 3 Tore gemacht und sie haben auch wieder Chancen gehabt für 5 Tore. Das darf man auch nicht vergessen. Die Bayern haben auch gerade in dieser Phase nach dem 2:0 gute Chancen liegen lassen.
Gut, das stimmt natürlich. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, ob ihr glaubt, dass
das Bayern schlagbar ist.
Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass diese unantastbar scheinenden Bayern jetzt ja gegen ein Paris spielen. Und was, ich greife so ein bisschen vorweg, ja, wir wollten eigentlich so ein bisschen den Weg ins Finale erstmal ein bisschen aufgreifen, aber jetzt lass uns darüber kurz sprechen. Glaubt ihr, dass Paris, sagen wir mal, diese Schwächen, die Bayern ja gezeigt haben, die dann ja meinetwegen auch Teil des Systems sind, dass sie die eher offenlegen können und erweitern können und dadurch Bayern sozusagen gefährlicher werden kann als Lyon und ein desaströses Barca?
Ich würde es mal so formulieren, ich glaube, dass man sich gegen Paris noch weniger erlauben darf als gegen Lyon. Dass du einfach da noch gefährlichere Spieler hast und vor allen Dingen auch noch schnellere Spieler, wo es dann eben vielleicht nicht immer klappen wird, dass Davis noch einem den Ball abläuft oder so. Also es wird schon einer Top-Leistung der Bayern bedürfen und auch minimaler Fehler. Auf der anderen Seite gilt das aber auch für Paris. Also auch Paris, also es ist schon echt ein Treffen auf Augenhöhe, glaube ich, aber auch Paris darf sich nicht viel erlauben, weil das, was Tobi gesagt hat, die Bayern schaffen es halt trotzdem, dass sie hinten mal ab und zu anfällig sind. Eigentlich in fast jedem Spiel, auch in der Bundesliga war es so, selbst die Spiele, wo sie nicht gewonnen haben oder nur knapp gewonnen haben, immer wieder 5, 6, 7 hochkarätige Torchancen sich rauszuarbeiten. Und man hat bei den Bayern auch manchmal das Gefühl, dass sie dann wie so, wie heißt das schön, so nur so hoch springen müssen, wie sie dann eben machen. Also ich glaube, wenn die Bayern jetzt gestern, wenn es irgendwie 1-1 gestanden hätte, hätte Perisic vielleicht das Ding reingemacht, so ungefähr. Da, wo er noch mal alleine aufs Tor zugelaufen ist. Das ist natürlich jetzt sehr theoretisch. Aber also lange Rede, kurzer Sinn. Ja, ich halte Paris für gefährlicher als für Lyon. Aber ehrlich gesagt, ich glaube trotzdem, dass die Bayern das morgen am Sonntag souverän nach Hause holen. Glaube ich. Leider. Weiß ich nicht leider.
Also die Aussage von Etienne würde ich genauso unterschreiben, dass natürlich richtig ist, dass du dir sehr wahrscheinlich, wobei Neymar hat ja auch jetzt ungewohnte, tatsächlich sehr ungewohnte Schwächen im Vorabschluss gezeigt, aber das kann er auch genauso gut schnell wieder ablegen, dass du dir gegen Paris eben nicht so viel erlauben kannst, nicht so hochkarätiges wie gegen Lyon. Aber auf der anderen Seite haben die Bayern natürlich auch ganz, ganz viele große Stärken, die es Paris auch nicht leicht machen. Also da bin ich tatsächlich bei Etienne und bei Tobi, dass dieses Warnende, aber auch gleichzeitig aus Bayern-Sicht, naja gut, aber wir müssen uns trotzdem nicht verstecken, weil die haben genauso wenig Bock, gegen uns zu spielen.
Mhm. Wir haben richtig viel, ja?
Ich glaube, das machen wir gleich dann. Ja, genau. Ich habe noch einen Gedankengang, aber
sehr schön. Den schreibst du dir an die Taktiktafel. Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Gleich sind wir wieder da. Dann reden wir natürlich noch auch ein bisschen über Paris. Was können wir von Paris erwarten? Dann reden wir natürlich auch noch ein bisschen darüber, was Paris für einen Werdegang hatte, um ins Finale zu kommen und so weiter und so fort.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga International. Heute geht es natürlich um die Champions League, um die Euro League. Meine Damen und Herren, Tobi, Ralf, jetzt und ihr. Schön, dass ihr da seid. Ja, du hattest einen Gedanken, den hast du dir hoffentlich so lange im Kopf behalten, dass er noch da ist.
Ja, was ist denn, wenn Kylian Mbappé plötzlich lossprintet? Weil das hat die Bayern ja tatsächlich jetzt gegen Lyon. Also 2, 3 Ballverluste im Mittelfeld und dann, wenn der Gegner dann schnell umschaltet. Und es gibt, glaube ich, keinen Stürmer auf der Welt, der so schnell ist und so ein geiles Timing hat beim Sprint hinter die Abwehr. Das könnte, glaube ich, schon ein Knackpunkt werden. Deswegen man nur mal so sagen könnte, okay, vielleicht geht es ja gegen Paris doch nicht gut. Man muss sich verdenken, als Etienne eben sagte, Davis kann auch nicht immer jeden einholen. Da habe ich halt direkt an Mbappé gedacht, weil den holt es auch mit dem Auto nicht ein.
Vor allen Dingen ist ja auch Davies gar nicht immer hinten derjenige, der dann absichern wird gegen Mbappé, sondern dann hast du halt einen Alaba und entweder Süle oder Boateng und die gehen das Tempo natürlich nicht mit. Und wenn der die komplette gegnerische Hälfte vor sich hat, dann ist er halt durch.
Und bei Süle hat man halt auch gesehen, dass die Spielpraxis noch gefehlt hat so ein bisschen, ne? Auch der in einen oder anderen Fehler eingebaut. Klar, der hat jetzt auch ewig nicht gespielt. Die Frage ist ja eher, das könnt ihr besser beurteilen, Tobi, vielleicht, inwiefern werden denn die Bayern exakt mit der gleichen Taktik wieder aufwarten? Spielen die Bayern nur ein System, weil es einfach funktioniert? Nee. Oder haben sie auch noch die Möglichkeit, was anders zu machen gegen Paris? Und würde es sinnvoll sein?
Du musst ja unterscheiden. Sie haben eine Spielphilosophie. Die haben sie unter Flick ganz klar hervorgehoben. Das heißt, Gegner immer anlaufen, egal ob es 3-0 steht, egal wie der Spielstand ist, Gegner anlaufen und bei Ballbesitz dann einerseits ruhiger Ballbesitz, aber dann immer wieder mit Diagonalbällen oder mit Bällen in den Zehnerraum das Tempo verschärfen. Das ist jetzt egal, diese grundsätzliche Spielphilosophie ist egal, die geht gegen jeden Gegner. Aber die sind halt in sehr vielen Details sehr wandlungsfähig. Das hat man gegen Lyon so ein bisschen sehen können, als sie dann, wenn sie ihr Pressing vorne so ein bisschen umstellen, je nachdem, wie der Gegner aufbaut, wenn sie auch hinten im Aufbau dann sich anpassen, das war gegen Lyon Thiago, der sich sehr häufig hat dann fallen lassen, der passende Lücken gefunden hat, um halt den Ball dann zu verteilen. Also sie sind schon in ihrer grundsätzlichen Spielphilosophie, die sie aber, glaube ich, auch nicht anpassen wollen. Das hat auch Oliver Kahn gesagt, dass sie genau diesen Spielstil haben wollen und auch den im Finale bringen werden. Also den grundsätzlichen Spielstil sind sie nicht anpassungsfähig, aber in den Details, und das werden sie auch wieder gegen Paris, glaube ich, zeigen.
Mhm. Lass uns mal ein bisschen über Paris sprechen. Ich glaube, wir kennen alle die Bayern ein bisschen besser als Paris. Wo sind denn die Stärken und Schwächen PSGs?
Und vor allen Dingen auch Tuchels. Was hat denn Tuchel für? Er gilt ja als ein smarter Stratege. Was wird sich Thomas Tuchel denken, wie er diesen Pressingmaschinen vom FC Bayern entgegenwirken kann?
Da hätte ich einen Namen, auf den ihr dann vielleicht achten solltet: Paredes. Und zwar hat er schon gegen Leipzig hat sich aus dem Mittelfeld immer wieder tief fallen lassen und hat richtig gute Schnittstellenpässe gespielt. Hat ganz viele Leipziger mit einem Pass überspielt, meistens zwischen Abwehr- und Mittelfeldkette. Und das ist ein Mittel, womit du ein solches Pressing wirklich gut knacken kannst, weil er wirklich auch kleinste Passfenster findet. Also das ist eine Sache, andersrum aus Bayern-Sicht, auf die du aufpassen musst, weil er da unheimlich intelligent spielt. Und da kannst du das Pressing wirklich ganz schnell aufbrechen.
Was natürlich du in diesem Turnier gemerkt hast bei PSG, ist, dass die waren ja immer so eine Mannschaft, die zusammengekauft ist. Sagen wir, wie es ist. Halt eine Mannschaft, die viel Geld hatte, dann haben sich die Spieler gekauft. Aber du hattest sehr oft das Gefühl, da stand keine Mannschaft auf dem Feld. Das hast du vor allen Dingen bei diesen hohen Niederlagen gegen Barca, wo sie dann regelmäßig ausgeschieden sind. Da hast du das sehr, sehr deutlich gemerkt. Und jetzt hast du dieses Spiel gegen Leipzig gesehen und auch schon die Schlussphase gegen Atalanta. Und dann hast du gesehen, wie dann plötzlich ein Neymar, ein Mbappé, wie die alles reinwerfen, wie die halt wirklich ein systematisches Pressing mit Leidenschaft auch auf den Platz bringen. Und ich glaube, das ist das, was Tuchel jetzt aktuell geschafft hat, dass diese Mannschaft gegen den Ball, ähnlich wie die Bayern, ein sehr hohes Pressing spielen können, das sowohl von der Systematik als auch von der Leidenschaft der Spieler her funktioniert. Und dann hast du, wie Ralf das gerade schon erklärt hat, bei Ballbesitz wieder sehr viele gute Spieler, die das Spiel an sich reißen können und die es dem Gegner auch schwer machen, ihnen den Ball abzunehmen. Also so ein Paredes, dem kannst du kaum den Ball abnehmen. Oder auch ein Neymar, der sich ja sehr häufig anbindet, den du meistens nur mit einem Foul stoppen kannst. Und der freut sich, weil er dann drei Rollen machen kann und das Tempo rausnehmen kann.
Übrigens viel Geld und zusammengekaufte Mannschaft. Das war ein ganz, ganz lustiger Fun-Fact mit Choupo-Moting, der ja dafür gesorgt hat, dass sie überhaupt erst im Finale oder im Turnier drin geblieben sind, ne? Bei all den zig Millionen, die Paris ausgegeben hat, wisst ihr, wie viel Ablösesumme Choupo-Moting in seinem ganzen Leben gekostet hat?
Null.
Jein, eine Leihgebühr von 50.000 Euro damals.
Ja. Aber sonst immer ablösefrei. Aber sonst
tatsächlich null.
Ja, das ist lustig.
Ganz, ganz gut fürs Handgeldkonto, habe ich gehört.
Ja, vermutlich.
Ralf, weil, keine Ahnung, habe ich noch nie gehört. Handgeld, was?
Ralf ist auch nicht ablösefrei gewechselt, für den wurde immer viel bezahlt, auf jeden Fall.
Man stelle sich vor, dass mit dem Fax hätte damals geklappt, ob er dann heute auch in Paris wäre.
Vermutlich nicht, ja. Wer weiß, welcher Scheich da die Zeitmaschine angeschmissen hat. Also das 3:0 gegen Leipzig, das sah schon wirklich sehr, sehr souverän aus, muss man einfach so sagen. Und deutlich souveräner als das Spiel davor gegen Atalanta Bergamo. Da waren sie wirklich kurz vor dem Ausscheiden. Ich gebe es echt zu, auch als seriöser, neutraler Journalist, dass ich schon Atalanta die Daumen gedrückt habe. Zum einen, weil es ein sehr sympathisches Team ist, zum anderen, weil Paris ist halt FC Scheichhausen. Und das war eine knappe Kiste. Und erst kurz vor knapp. Und ich glaube, dass dieser Moment der Moment ist, der Paris auch zu dieser Souveränität im Halbfinale gegen Leipzig verholfen hat und eventuell auch im Finale sie noch mal stärken wird, weil sie gemerkt haben, wie eng es wird, wenn sie nicht alles abrufen und wenn sie nicht als Mannschaft auftreten, sondern irgendwie als Ensemble von vielen hochbegabten Einzelkünstlern. Dieser Nahtodmoment da im Spiel gegen Atalanta, ich glaube, der war richtig wichtig für den weiteren Turnierverlauf für Paris. Und ich glaube, wenn sie das souverän gewonnen hätten, dann wären sie ein weniger starker Gegner, als sie es jetzt sind.
Das ist auch, glaube ich, wichtig gewesen, um so dieses Trauma abzuschütteln. Darfst du nicht vergessen, letztes Jahr gegen Manchester United, da hatten sie irgendwie 30-2 Schüsse oder sowas und sind trotzdem ausgeschieden. Mhm. Auch noch aufgrund einer Video-Assistent-Entscheidung gegen sie. Und das war in den letzten Jahren in der Champions League häufig so, dass sie halt mit richtig aufgrund mangelnder Moral oder auch aufgrund Pech ausgeschieden sind. Und das hat, glaube ich, nochmal so dieses Gefühl in der Mannschaft auch verstärkt, das hast du dann im Halbfinale deutlich gespürt, dieses Gefühl, dieses Jahr ist unser Jahr. Das hast du bei Bayern aktuell sehr stark, dieses Gefühl. Das hast du aber auch Paris sehr stark, dieses Gefühl. Also diese beiden Mannschaften gehen jetzt mit so 200% Selbstbewusstsein in dieses Finale rein.
Ja.
Genau dieses Mannschaftsgefühl wollte ich auch anfügen. Etienne hat es eben zusammenfassend gesagt, dass es ein Spiel auf Augenhöhe ist. Ja, ich erkenne, wie Tobi auch, deutlich mehr Mannschaft als die letzten Jahre bei PSG, trotz dieser zusammengekauften Mannschaft mit wahrscheinlich sehr vielen großen Egos. Aber das haben die Bayern halt auch.
Mhm. Ja. Ja, aber bei Bayern hatte ich immer mehr das Gefühl, dass sie dass jeder arbeitet, so dass da jeder irgendwie schuftet und ackert, auch ein irgendwie Lewandowski oder so. Es gibt da nicht diesen, es gibt keinen Neymar und auch keinen Mbappé, die gefühlt über allem stehen, wo man auch von außen das Gefühl hat, der Trainer hat im Zweifel gar nicht die Autorität über einen Neymar. So, oder über einen Mbappé. Also das Gefühl habe ich bei Bayern nicht so.
Ja, das merkst du auch, so dieses Selbstbewusstsein des Vereins jetzt bei diesen Vertragsverhandlungen, so blöd das klingt, aber dass man da halt selbst bei Spielern wie Alaba und Thiago sagt, man guckt halt und wartet halt ab, man will die gerne halten, aber dass man da eben sagt, im Zweifelsfall, wir sind die Bayern, wenn sich jemand gegen uns entscheidet, hat er Pech gehabt, so. Mhm. Und bei uns werden Verträge eingehalten und so ein Schied. Das ist, glaube ich, schon, merkt man deutlich, dass da eine andere Handschrift ist im Verein, in der Planer, auf Planerebene auch.
Mhm. Gut, dann lass mal einen Tipp abgeben, was ihr glaubt. Bayern gegen PSG, wie geht's aus?
Ich sag 3-1 Bayern.
Mhm.
Mhm. Also eigentlich müsste es halt so ein richtig geiles Finale werden. Also beide Teams sind ja eigentlich nicht dafür bekannt, defensiv reinzugehen. Wahrscheinlich wird PSG noch ein bisschen defensiver auftreten, als sie zuletzt getan haben. Tuchel ist auch so ein Taktikfuchs, der wird sich noch überlegen, wo sind die Schwachstellen, wie kommen wir hinter Davis vielleicht, wie können wir da Alaba auf der Seite testen. Also ich glaube aber schon, dass das ein spektakuläres 3-2 wird, aber ich glaube, Paris wird am Ende triumphieren.
Ja?
Ich tendiere von dem Spielausgang her tatsächlich eher Richtung Bayern, rechne aber auch mit Toren und einem knappen Ergebnis. 3-2 klingt eigentlich ganz gut, nur andersrum, Tobi, als Tobi.
Ich werde mal hier die Waage wieder ins Lot bringen und sage, Paris gewinnt. Ich bin tatsächlich für die Bayern. Ja, aber es liegt einfach auch, man muss sich ja auch am Gegner orientieren.
Man muss auch für niemanden sein.
Und ja, wenn ich Fußball gucke, ist schon cool, wenn man für jemanden sein kann. Macht schon mehr Spaß, wenn man mitfiebern kann. Und außerdem bin ich ja sowieso schon seit vielen Jahrzehnten Bayern-Fan.
Das stimmt.
Von daher bin ich schon für die Bayern auf jeden Fall, weil das ist einfach hier der Scheich-Club, da kann ich einfach nicht. Es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht.
Ja, und, wenn du jetzt, anfängst mit Scheich-Club, dann schau dir mal den Sponsorenpool der Bayern an.
Ja, aber jetzt, okay, den Weg können wir natürlich jetzt für jeden Verein gehen und gucken und so und aufzählen, was ist jetzt, aber sorry, Paris ist, das ist für mich noch schlimmer, da hat sich der Scheich diesen Club gekauft und wir sehen es ja nicht mal aus französischer Perspektive, die komplette Liga ist so fucking langweilig und die Bayern haben sich das wenigstens über Jahrzehnte erarbeitet, das muss man mal ehrlich sagen, dass die einfach einen guten Job gemacht haben, das ist natürlich nicht das Einzige, aber sie haben sich das irgendwo verdient. Und bei Paris, da wurde dieser Club gekauft und da wurde gesagt, ja, jetzt pumpe ich mal meine Ölmilliarden in diesen Club und seitdem gewinnt in Frankreich niemand mehr irgendwas. Das ist fürchterlich. Und dass die jetzt auch noch die Champions League gewinnt, finde ich nicht cool. Und deswegen bin ich natürlich auf jeden Fall für die Bayern, aber ich sage, Paris gewinnt 3-1 und es wird irgendwie so sein, dass Paris diese Lücken, die die Bayern bieten, die sie auch gegen Lyon und gegen Barca schon offenbart haben, die nutzen die aus, führen vielleicht 2-0, dann schmeißen sie, vielleicht kommen sie auf nochmal 2-1 und dann in der Schlussphase Mbappé mit seinem Usain Bolt Gedächtnissprint oder so wie Gasinovic oder was macht das 3-1, irgendwie so in der Richtung. Ich glaube deswegen, ich tippe jetzt mal auf PSG. Gut, dann steht's unentschieden. Ne? Ich glaube, wir haben wir exakt Spiegel. Hast du 3-1 für Bayern gesagt?
Ich habe 3-1
Bayern. Ich sag 3-1 Paris, ihr habt beide 2-2-3. Also es ist perfekt gespiegelt.
Schön Spiegel von.
Alles dabei. Sehr schön. Ja, und dann, glaubt ihr, ist dieser Titel genauso viel wert wie, sag ich mal, ein normaler Champions League-Titel?
Ich glaube, ich ein bisschen weniger habe ich jetzt gerade so das Gefühl. Man einfach auch alleine, weil kein Publikum da ist und das alles so ein bisschen konfus war, wird, glaube ich, immer so ein kleines Geschmäckle sein. In der Rückbetrachtung, wenn man ranzoomt sozusagen, wird man immer sagen, ja, das war diese komische Champions-League-Saison mit K.O.-System und so. Das wird immer so in der Rückbetrachtung mitfallen. Aber am Ende sind's halt doch irgendwie, wird's halt heißen, wie oft hat Mannschaft X, wie viel Champions League hat die und welcher Trainer hat wie viele Champions League geholt. Und ich meine, Hansi Flick wird dann in der Liste eingetragen mit so Namen wie Zinedine Zidane und Pep Guardiola, Alter. Hansi Flick, Leute, können wir da nochmal drüber reden, wenn mein Ergebnis eintritt. Ja. Hansi fucking Flick. Ja. Ja. Also ist schon alles ein bisschen abgefahren, aber am Ende hast du die Champions League gewonnen. Uns fragt ja auch, weißt du, das ist wie bei unserem Fernsehpreis. Mhm. Weißt du, da fragt ja auch keiner mehr, wie ist das denn eigentlich zustande gekommen? Hauptsache, das Ding steht da.
Vor allem fragt überhaupt niemand mehr.
Das stimmt. Also. Deshalb habe ich es jetzt auch nochmal reingeschaut, um es nochmal ins Gedächtnis zu rufen.
Aber ist da eigentlich Niko Kovac auch Champions League-Sieger und Triple-Sieger?
Oh, wie ist das eigentlich? Nee, ne?
Ich möchte, das muss man jetzt nicht nochmal auf der Zunge zergehen lassen, das Zitat, was er ja irgendwie in der Hinrunde noch gebracht hat. Du kannst halt mit einem Auto, das nur 100 km/h fährt, nicht Vollgas geben auf der Autobahn. Sinngemäß, hat er ja gesagt.
Mhm. Es ist in der Tat, ist das.
Also stehen lassen.
Also diese ganze Kovac-Nummer ist schon ein bisschen unangenehm, muss man wirklich sagen, dass dann dein Nachfolger irgendwie die aller krasseste Saison mit der gleichen Truppe spielt, wie du, das ist schon irgendwie. Aber auf der anderen Seite könnte man sich auch mal fragen, wenn Kovac nicht gewesen wäre, ja, also worauf ich hinaus will, ist, vielleicht hat der die so aufgezogen auf eine gewisse Art und Weise, wie so ein Auto, das du so aufziehst in die falsche Richtung und wenn du dann loslässt, ballert es richtig nach vorne. So, weißt du, wenn Hansi Flick von Anfang an Trainer gewesen wäre, wären sie vielleicht nie ins Champions League
gekommen. Nein, die hätten ihn auch nicht ernst genommen.
Ja.
Ich sehe es auch so. Also, die mussten da einmal, so sind ja, die Bayern mussten einmal ärgern. Schönes Bild mit dem Auto. Muss ich jetzt nicht noch eins drüber setzen, weil ich sehe es ähnlich. Auf jeden Fall.
Also, insofern, um die Frage zu beantworten, ein bisschen hat Kovac auch, wenn auch unfreiwillig, seinen Teil dazu beigetragen.
Ja. Ja? Warum? Jede gute Geschichte braucht einen Antagonisten auch irgendwie. Ja.
Jetzt kannst du aber auch einfach sagen, entweder Flick gewinnt das, was du vor 5 Jahren nicht gedacht hast, oder Tuchel, was ja auch nicht unbedingt, als er noch bei Mainz angefangen hat, wahrscheinlich war das eines Tages in diesem Champions-League-Finale steht. Also deutsche Trainer sind gefragt. Deutsche Trainer sind ja auch gut dabei jetzt aktuell. Mhm. Die letzten beiden Champions-League-Siege so oder so mit Klopp und dann noch einem anderen deutschen Trainer. Also.
Ja, 3 deutsche Trainer im Halbfinale.
Wer weiß es, wer die meisten Champions League, welcher Trainer hat am meisten die Champions League gewonnen? Wer weiß es?
Es zählen nur Titel dann? Insgesamt, aber nicht für verschiedene Clubs. Ne? Du meinst, ja, wie viele Titel insgesamt?
Titel insgesamt.
Zidane hat es als Trainer.
Also nicht Europapokal. Zählt
Spieler auch? Nur Trainer?
Nur Trainer. Mhm. Welcher Trainer
hat die meisten? Zidane hat 3.
Ancelotti hat 2, oder?
Ja. Mal kurz überlegen. Heinkes hat 2.
Hitzfeld hat 2.
Mourinho hat 2.
Wie viel hat Pep?
Pep hat 2. Hat sie dann 3 tatsächlich?
Ja,
3-mal in Folge.
16, 17, 18. Ja, es ist Zinedine Zidane tatsächlich. Mit Real Madrid 16, 17, 18. Mhm. Ist krass, weil der eigentlich erst so spät in diese Trainerriege eigentlich gekommen ist. Ne? Die großen Namen, die man alle so kennt, Ferguson, Ancelotti und so weiter. Und dann kommt Zidane, haben wir 3-mal die Champions League hintereinander gewonnen mit Real. Hat aber auch eine ganz gute Truppe.
Ja, es war auch, glaube ich, er ist eine ganz gute Situation reingekommen.
Aber trotzdem, 3-mal Champions League musst du auch erstmal holen als Trainer.
Definitiv, ja.
Ich würde sagen, Ancelotti hat es zumindest mit 2 Vereinen geschafft.
Bitte?
Wer? Ancelotti hat ja 3 Titel mit 2 Vereinen. Zidane hat es ja mit einer Mannschaft.
Das stimmt.
Na gut, ist beides ganz gut.
Und Hitzfeld auch mit 2.
Hitzfeld 2, Heinkes 2.
Ja. Mourinho 2. Ich will noch einmal kurz zurück zu der Frage.
Mit 2 Mannschaften. Was? Ich auch.
Ich will noch einmal kurz Chelsea. Zurück nee, zu der Frage, was dieser Titel wert ist, Porto. Wenn wir in 2-3 Jahren nochmal reden über dieses Turnier. Weil ich glaube schon, dass es einerseits wird es immer heißen, okay, da war dieses besondere Turnier. Wenn wir jetzt nicht plötzlich wieder nächstes Jahr eine Corona-Situation kommen und dann das Turnier wiederholt wird. Aber es wird, glaube ich, immer heißen, da war immer mit Sternchen komisches, besonderes Turnier. Aber ich glaube, allein dadurch, dass dieses Turnier so offensiv war und dass da so einige geile Spiele stattgefunden haben und wenn jetzt noch ein geiles Finale stattfindet, dass dieses Turnier an sich in Erinnerung bleibt. Dass Leute dann sagen werden, Mensch, das war ein geiles Turnier. Und wisst ihr noch, als damals Bayern oder PSG das Ding gewonnen haben? Also ich glaube schon, dass es einen anderen Stellenwert hat als normalen Champions-League-Titel, aber das muss nichts Verkehrtes sein.
Mhm. Ja, man muss auch mal also überlegen.
Anders, ja. Was ich aber glaube, ist, dass die
Emotionalität der Titel für die Fans was anderes ist, als wenn Zuschauer im Stadion wären. Die Wahrnehmung des Ganzen. Man schaut zwar hin und freut sich sicherlich auch, aber es ist halt so, das Phänomen, das wir eigentlich seit Monaten haben, irgendwie fehlt was im Fußball. Ich sehe es aber wie Tobi, der Stellenwert ist definitiv da, nur halt eben anders.
Ja, andererseits hören wir das auch seit Monaten und jetzt haben wir halt wieder diese Spiele, selbst in der, die nur im Pay-TV zu sehen waren, haben halt sehr hohe Einschaltquoten erzielt. Also, das ist auch wieder so die Sache. Wie ist es mit dieser Müdigkeit? Wie weit ist das wirklich? Mhm. Und ich denke, dass wir auch im ZDF am Sonntag, wenn es dann im Free-TV zu sehen sein wird, da wird es wieder bestimmt an die 10 Millionen oder drüber gehen, was die Einschaltquoten angeht. Was nichts heißen muss, natürlich, klar. Aber es zeigt halt schon, dass da ein Interesse da ist, auch an den Spielen. Ich habe auch das Gefühl, dass dieses Turnier, da hatten wir keine in der Erwartung dran. So ging es mir persönlich auch. Ich habe mich da gar nicht überhaupt nicht drauf gefreut. Ich habe gedacht, ja gut, okay, guck es mir mal an. Und nach kam da so ein Hype. Und wenn ich jetzt bei mir in den Twitter-Timeline gucke, da ist da so ein Riesenhype auf dieses Turnier entstanden. Einfach durch dieses Spiel und durch diese schnelle Abfolge. Da hatten halt, das hat sich schon, glaube ich, ich glaube, die Leute hatten schon Bock auf dieses einmalige Turnier.
Ja, weil es auch immer so schnell weitergeht und alles, was gespielt wird, auch eine Relevanz hat. Das meinte ich, weil es halt nicht diese Hinspielgeplänkel gibt. Ich muss übrigens sagen, dass ich mich so langsam dran gewöhne, dass keine Fans im Stadion sind, weil ich das mega geil finde, zu hören, wie die Spieler miteinander reden. So, wenn da so ein Vidal den Schiri anschnauzt, man hört, was der sagt. So, es ist irgendwie viel cooler, weil man ist viel näher dran. Das ist so, als wenn so ein Schleier weggenommen wird, also ein akustischer Schleier. Lass mich mal zu Ende reden. Und ich bin mal gespannt, ob das, wenn die Zuschauer wieder da sind, ob ich dann denke, so, ach, es wird mich schon interessiert, was der gerade gesagt hat. Von daher, mal gucken.
Ja, Ralf. Also ich glaube, es gibt keine Übertragung, in der genau das nicht in irgendeiner Form gelobt oder hervorgehoben wurde oder gesagt wurde, oh cool, dass wir das jetzt mal hören. Ist auch alles richtig, wirklich. Ich glaube, es ist wirklich für jemanden, der da noch nie so den direkten Kontakt mit hatte, ist es total spannend. Ja,
Entschuldigung, zu sehen, dass ich nicht Profifußballer musste. Wie oft willst du mir das noch unter die Nase reiben?
Ja, lass mich da ausreden. Dass die Menschen merken, es geht eigentlich im Prinzip genauso zu wie auf jedem Kreisligaplatz, nur dass die halt eher Kontrolle über den Ball haben. No offense für alle Kreisliga-Spieler. Ich bewundere euch sehr. aber ich denke, Nils, wir sind uns auch einig, wir wünschen uns alle ganz schnell.
Ja, natürlich Zuschauer wünscht man sich
und Zuschauer.
Ich merke das
auch. Aber ihr habt recht, ich finde das auch spannend.
Und ich merke das auch bei anderen Sportarten auch mal, übrigens.
Nette Perspektive. Ja, erzähl mal im Basketball. Du guckst doch bestimmt NBA.
Ja, ich habe jetzt eher zum Beispiel auf UFC, was ich gerne gucke, auf der Zone übrigens. Wenn du dann plötzlich so hörst, und das ist teilweise ein richtiger taktischer Vorteil, weil mittlerweile, das ist ja ein relativ kleiner Oktagon, in dem die, und du hörst die Anweisungen der Trainer. Attack his leg, attack his leg. Was du normalerweise nicht hören würdest als Kämpfer, weil das Publikum so laut ist. Und du siehst in den Kämpfen oft, wie die zu ihren Trainern gucken, während die irgendwie im Clinch sind und gucken, aha, was, jetzt in die Rippe boxen. Das verändert tatsächlich die Sportart ein Stück weit, weil du halt direktes Feedback kriegst, was du normalerweise gar nicht so hättest einbauen können. Und auch beim Eishockey zum Beispiel, NHL, kriegt man es so ein bisschen mit, wenn der Torhüter hinten irgendwas schreit oder so. Also wir wollen alle die Fans hören, das ist doch ganz klar. Aber so als Außenstehender, der auch selten natürlich im Stadion ist, für mich, der eh immer im Fernsehen guckt, es ist schon auch manchmal so ganz nett, so mal mitzukriegen, was da so auf den Spielfeldern geschnackt wird.
Ich denke, das ist diese Faszination, die NFL veröffentlicht ja immer am Ende der Saison so die Audio-Mitschnitte.
Ja, super.
Das ist mic'd up und das guckt man ja sich immer total gerne an, weil es halt geil ist, so diesen Insight zu haben, wie das wirklich abläuft. Und
wenn Schiris im Fußball labern oder so, das finde ich auch immer. Gibt es auch so Dokus, ne?
Es gibt eine Doku-Schiedsrichter, die ist echt interessant, ja.
Die Möglichkeit hat man jetzt halt aufgrund der aktuellen Situation. Und allein bei dem Tor von Gnabry ist ja dann rausgekommen, dass er irgendwie 10 Sekunden vorher Thomas Müller ins Zentrum geschickt hat, damit die Seite für ihn frei ist. So kriegt man sowas halt mal mit, dass Fußballer auch, also dass Spieler auch miteinander sprechen und es manchmal sogar Sinn ergibt.
Es gab neulich, ich weiß gar nicht, war das in der Zeit oder in der Süddeutschen oder was?
Das ist Dortmund Bayern Ding.
In diesem Magazin quasi eine komplette Transkribierung,
Abschrift.
Sagt man das? Abschrift?
Da war eine ganze
des Spiels von Bayern gegen Dortmund.
Genau, Zeitmagazin hatte Bayern gegen Dortmund einmal komplett, was alle Spieler gesagt haben, soweit es verständlich
ernsthaft?
War. Aber fand ich sehr langweilig, weil das meiste, was da steht, weiter. Thomas Müller brüllt weiter. Kimmich schreit, ja!
Aber es ist
auch das, was sie meistens brüllen. Ja,
ich habe es trotzdem gelesen. Fand es trotzdem ganz, ganz interessant. So, wir machen ein bisschen Werbung, ihr Lieben. Dann sind wir gleich zurück. Wir reden natürlich noch über Guardiola und sein überraschendes Aus mit Manchester City. Und natürlich gibt es da noch diesen kleinen, unbedeutenden Pokal, die Europa League. Bis gleich.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Herzlich willkommen zurück, Bundesliga International mit Felgengeralle, Ralf Brunesch, Tobias Escher und uns beiden hier und euch. Und wir wollen jetzt mal ein bisschen über Pep Guardiola sprechen. Pep Guardiola, ihr wisst es noch, der beste Trainer der Welt, der Barcelona zu ungeahnten Höhen geführt hat, zweimal die Champions League gewonnen hat. Und dann dachte man eigentlich so, der wird Titel nach Titel heimsen. Bei den Bayern hat es nicht geklappt, teilweise deutlich auch. Damals, weiß ich noch, gegen Real Madrid zum Beispiel, wo es wirklich dann eine deutliche Niederlage hagelte. Und bei Manchester City hatte man gedacht, so, ja komm, ey, also der geht da wirklich jetzt hin, um die Champions League zu holen, weil englischer Meister werden die auch ohne Pep. Und die haben so viele Möglichkeiten, weil es wieder mal ein Scheißclub ist. Das wäre ja Quatsch, wenn die nicht die Champions League holen. Und jetzt hat es wieder nicht geklappt. Wieder im Viertelfinale gegen einen vermeintlichen Underdog. In dem Fall Lyon, ausgeschieden. Ja, also, wie ist das denn einzuordnen? Woran hat's gelegen? Pep Guardiola hat überraschenderweise sich von seinem gelernten System verabschiedet, von dem, was die Spieler in- und auswendig können, und hat versucht, sich auf den Gegner einzustellen. Auch das ist eine Sache, die hat er nicht zum ersten Mal gemacht, und es hat aber in dem Fall nicht funktioniert, oder?
Nee, was hat der Guardiola in den letzten Jahren immer häufig gemacht? Und das hat ihm auch so ein bisschen den Vorwurf eingebracht, dass er diese Spiele auf Englisch gesagt overthinkt, also dass er zu viel drüber nachdenkt, was der perfekte Plan ist. Und damit ist er schon einige Male gescheitert mit plötzlichen Umstellungen. Jetzt auch wieder diese plötzliche Umstellung von 4-3-3 auf Dreierkette, die Spieler zwar können, aber die jetzt eigentlich auch nicht das Stammsystem ist. Der große Unterschied dieses Jahr war, dass normalerweise Guardiola immer sehr offensive Umstellungen gemacht hat. Wir kennen das ja aus der Bundesliga, wo er jede Woche seine Bayern angepasst hat an den Gegner, um halt die Offensive zu stärken, aber auch. Und das war auch schon so gegen Liverpool ist dann zu offensiv gescheitert, gegen Barca damals, gegen Atletico ja mit Bayern sehr, sehr knapp, aber auch sehr offensiv, weil man in diesem Spiel zum Beispiel gegen Atletico, weil Xabi Alonso als letzter Mann zu spät zum Ball gegangen ist, so. Und das war halt so dieses offensive Ding. Es war halt immer dieses Scheitern in Schönheit, wie man so schön sagt. Aber jetzt gegen Lyon war nicht viel mit Schönheit. Die haben einfach defensiv gespielt, die hatten Angst, das war Angsthasenfußball, weil Pep Guardiola offensichtlich gedacht hat, dass er damit besser fährt, dass er damit besser Chancen hat, wenn er jetzt so ein eher defensives System raufbringt. Aber es zeigt halt, wie sehr dieser Wettbewerb Champions League ist, unbedingt er den gewinnen will und wie tief das ihm unter die Haut geht, wenn er von seiner eigenen Philosophie vollkommen abweicht.
Mhm. Provokante These? Hm? Depp Guardiola?
Mhm. Ja. Oder K.O. Diala. Irgendwas mit K.O. Ich hab's phonetisch verkackt.
K.O.
Guardiola.
Kaola.
Ja, so irgendwie K.O. da ist ja auch ist vorbei. Der Moment ist vorbei.
Warum lacht Ralf nicht über überragenden Humor? Das verstehe ich nicht.
Der hört gerade irgendwie nochmal die Audioübertragung seines Tores gegen Hoffenheim.
Ich wollte jetzt nur abwarten, bis ihr fertig seid mit eurer Argumentation und jetzt mal genauso provokant gegenfragen. Alles, was ihr erzählt habt, ist eigentlich völlig egal und spielt keine Rolle.
Okay, dann lassen wir das einfach.
wir haben ganz am Anfang über den Turniermodus gesprochen und Zufall und Glück und so weiter. Wenn Sterling, wie er es normalerweise in 999 von 1000 Fällen macht, den Ball aus 5 Metern ins Tor schießt und Ederson, wie er normalerweise in 999 von 1000 Fällen den Ball einfach nur fängt, dann brauchen wir nicht über Taktik diskutieren, weil da kommt City weiter.
Na, jetzt möchte ich da was gegenhalten.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, wenn du eine Mannschaft, die ein festes System hat,
ja,
und dieses System sehr gut spielt, viel Erfolge hatte auch in der englischen Liga, nicht unbedingt in diesem Jahr, aber in den Jahren davor, Wenn du dieser Mannschaft sagst, ey, pass auf, jetzt kommt hier Lyon, das schaffen wir nicht mit dem, was wir hier geübt haben, mit dem, was wir seit Jahren spielen. Wir ändern das alles, weil die Mannschaft, die da kommt, das ist ein richtiger Brocken. Und wenn wir nichts ändern, glaube ich nicht, dass wir das packen. Dann verunsicherst du die Spieler, nimmst ihnen ihre Sicherheit, ihre Automatismen, fängst an, sie ins Denken zu bringen. Und wir alle wissen, Ralf, ist keine gute Idee, Fußballer ins Denken zu bringen. So. Und dann bei allem, was sie machen, überlegen sie, okay, stehe ich richtig, laufe ich richtig, ist das die Anweisung des Coaches, was wollte ich nochmal machen? So. Und ein Ederson, der nachdenkt oder der verunsichert ist, der lässt den Ball flatschen. Ein Sterling, der vielleicht irgendwie einen Tick zu verunsichert ist, schießt den Ball drüber. Und selbst wenn es nicht das ist, dann hat sie das zumindest in die Situation gebracht, dass sie schon verzweifelt anrennen mussten gegen den Gegner und ein Sterling eben schon in der Situation war, wo er wusste, fuck, ey, wir sind kurz vorm Ausscheiden. Das ist ja auch nochmal etwas, was dich vielleicht ein bisschen beeinflusst in deiner Smoothness. So, das halte ich dir jetzt entgegen.
Okay, sehe ich keinen Zusammenhang, aber okay.
Schade. Geil, ich wollte ein bisschen debattieren.
Also ich seh wirklich keinen Zusammenhang darin, ob ich jetzt Dreier-, Vierer-, Achterkette spielen lasse, dass Sterling den Ball aus 4 Metern nicht im Tor unterbringt.
Jetzt wären es 4, irgendwann es 5, wenn gleich ins 3.
Ja, ich musste mir die Szene nochmal anschauen. Steht der auf der Fünferlinie? Tobi, weißt du es auswendig?
Es ist, der ist relativ da dran, ist ja auch egal, aber sagen wir so, das Ding muss er reinmachen. Ja, es geht dann wahrscheinlich anders aus, aber dass die 1-2 zurücklagen zu diesem Zeitpunkt, war ja auch nicht aus der Luft gegriffen völlig. Und dass sie halt relativ lange keine Torschancen hatten, ist ja leider auch so gewesen. Also die sind ja erst eigentlich in der zweiten Halbzeit mit der Systemumstellung wieder rangekommen.
Ja, so oder so, eine große Überraschung, eine große Enttäuschung für Guardiola, weil es eben für den nicht einfach nur irgendein Wettbewerb ist, sondern wenn irgendein Verein in die Champions League geht und sagt, wir müssen das jetzt gewinnen, dann ist es Manchester City. In England alles gewonnen. Das ist deren Mission der letzten Jahre und die sind bislang immer gescheitert und das auch krachend, muss man ganz ehrlich sagen. Er hat noch ein Jahr Vertrag. Bin mal gespannt, was da passiert. Also er wird natürlich jetzt nicht entlassen oder sowas, aber
vielleicht hat er auch keinen Bock mehr. Und Klopp hat ja auch schon angedeutet, dass er vielleicht irgendwann keinen Bock mehr hat.
Ja, der hat gerade verlängert.
Okay.
Also cool.
Warum ist denn Ralf weg?
Er hat keinen Bock mehr.
Okay. In dem Moment, wo du gehört hast, der Vertrag läuft, also ging da das Licht aus. Ja. Wollen wir noch kurz über die Euroleague oder was?
Ja, auf jeden Fall.
Denn da ist ja.
Da ist schon.
Was denn jetzt passiert? Gestaltwandler.
Ich bin Ralf, hallo.
Ja, hallo Ralf.
Morgen Abend 21 Uhr, also Freitag, wird es heute auch schon hochgeladen hier?
Ja.
Ja, dann morgen Abend, also Freitag 21 Uhr ist nämlich schon das Euroleague-Finale, Sevilla gegen Inter.
Ja, wird spannend. Ich habe Inter gesehen im Halbfinale, da waren sie bockstark. Und Sevilla hatte gegen Manchester United Glück, muss man mal sagen. Also United war phasenweise die bessere Mannschaft, hat sehr viel Druck entfaltet, hat große Chancen gehabt, haben sie nicht gemacht. Am Ende deswegen vielleicht auch ein bisschen glücklich, der Sieg. Aber ich glaube, das wird auch ein sehr interessantes Finale werden.
Ja.
Inter mag ich sehr, sehr gern, habe ich ja schon öfters gesagt in dieser Sendung. Inter, die können alles. Die können sich mal hinten reinstellen, wie gegen Donetsk, und dann schnelle Konter spielen. Die können den Gegner dominieren. Die haben mit Lukaku einen der besten Stürmer, der sich noch mal gemausert hat, der kaum nicht mehr den Ball abnehmen lässt. Das wird schon, sehe die schon favorisiert. Auch wenn natürlich die Europa League man die eigentlich mittlerweile in den Cup de Sevilla
benennen
kann. So häufig, wie die das Ding schon gewonnen haben und wie häufig, wie die im Finale standen.
Ja, es wird einfach echt
Zeit. Da bin ich wieder, Entschuldigung.
Schön, dass du wieder da bist, Ralf. Wir haben dich ein bisschen vermisst. Was ist Lukaku eigentlich bitte für ein geiler Typ? Also auch,
Achso, hatten wir die andere Frage schon geklärt. Okay.
Welche war das noch?
Was wolltest du noch sagen?
Das ist ja bewusst von mir ein bisschen provozierend formuliert war und
Was jetzt genau?
Komm, mach weiter, wir sind bei Lukaku, geiler Typ.
Ja, genau. Geiler Typ Lukaku. Auch gegen Leverkusen, ne? Also der wird einfach im Strafraum angespielt und es brennt einfach alles. Also der ist nicht vom Ball zu trennen.
Wieder weg.
Alter, Rally, was ist da los?
Ich bin hier.
Achso, dann bist du da. Sehr schön. Ja, also ich wollte es nur nochmal sagen, weil wir gerade beim Euroleague-Finale waren, lieber Ralf, wolltest du da auch noch was zu sagen?
Wieso ist denn jetzt meine Kamera hier nicht?
Ist nicht schlimm, wir hören dich.
Ihr hört mich gut. Ich bin sehr gespannt, ob dass spielerisch sehr, sehr starke Sevilla diese brutale Defensive Inters knacken kann. Da freue ich mich einfach wirklich drauf. Und ja, Lukaku spielt eine überragende Saison. Das ist oder jetzt eine überragende Europa League. Und ganz, ganz schwer zu bespielen. Ich glaube, das haben jetzt alle Innenverteidiger, die gegen ihn ran durften, gemerkt.
Ja, der Typ ist krass. Ihr Lieben, unsere Zeit ist ein bisschen.
Geben wir noch schnell Tipps ab.
Ja, Tipps, gute Idee. Okay. 3-1 Inter.
Okay, ich glaube auch, dass Inter gewinnt. Ich sag 2-0. Einfach um was anderes zu tippen als du.
Ich sag auch 3-0 Inter.
Und der andere Tobias? Achso, das ist gar nicht mehr da.
Ich sag was ganz anderes. Ich sag 2-1 Sevilla. Habt ihr gehört? Reif ist für Sevilla.
Sag doch mal, was Schlechtes. So 6-1 für Sevilla, wo wir ihn dann hinterher auslachen können.
Er schwimmt doch gerne gegen Strom.
Ich sag 6-1 Sevilla.
Okay, wir haben es auf Band. Wir haben es auf Band.
Reicht für mich, ja.
Ihr Lieben, das war Bundesliga International. Wir freuen uns sehr auf die Finals, die jetzt anstehen. Champions-League-Finale natürlich mit deutscher Beteiligung, die Bayern gegen PSG und natürlich Sevilla auch gegen Inter. Also, vielen Dank fürs Zusehen.
Montag gibt's Bundesliga International.
Das ist korrekt. 18 Uhr, ne? Meine ich, glaube ich. 18 Uhr. Sind wir wieder für euch da. Dann reden wir natürlich über die beiden Finals. Was ist passiert? Oh, jetzt wissen wir noch nicht, was passieren wird. Oh, das ist ja süß. Kann ich auch. Aber dann, wenn wir am Montag quatschen, dann wissen wir alle, was passiert ist. Bis dahin, passt auf euch auf. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.